Lando Norris liefert in Mexiko seine vielleicht beste Saisonleistung ab und zieht nicht nur das Momentum auf seine Seite, sondern schnappt sich auch die WM-Führung. Trotzdem wurde er von den Fans in Mexiko ausgebuht. Warum? Wir sprechen drüber. Zudem sprechen wir über die ganzen Zweikämpfe, die wir da hatten in Mexiko. Wurden nicht alle immer mit fairen Mitteln ausgetragen. Es gab die ein oder andere Strafe. Lewis Hamilton, Max Verstappen waren da mitten im Geschehen. Bei Mercedes wurde es sehr heiß am Funk, sehr feurig. George Russell war da nicht wirklich amused, hat da mit seinem Renningenieur sich ein Wortgefecht geliefert, bevor die Mercedes dann mehrfach auf der Strecke die Plätze getauscht haben. Es gab generell überraschend viel strategische Varianz. Es war ein tolles Mexiko-Rennen insgesamt. Mit Oli Bearman auf dem vierten Platz hatten wir da auch eine handfeste Sensation am Ende des Rennens. Zu Beginn des Rennens gab es fast eine Tragödie. Liam Lawson und zwei Streckenposten kamen sich da gefährlich nahe. Eine ganze Menge zu besprechen. Wie immer, Freunde, es wird eine vollgepackte Episode. Ihr seid bei Im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus der Welt der Formel 1. Wenn euch gefällt, was wir machen, lasst uns sehr gerne ein Abo da. Dann verpasst ihr nichts in Zukunft. Sebastian, let's go!
Jo, und dann legen wir doch gleich mal los mit Lando Norris. Der zum ist Beispiel. Eigentlich, oder möchte man meinen, also vielleicht nicht für alle, aber eigentlich der Star des Wochenendes, alles wegdominiert. Eigentlich ein perfektes Wochenende hingelegt, seinen Teamkollegen absolut im Griff gehabt, pulverisiert nahezu. Ja, und auch Max Verstappen hinter sich gelassen und Leclerc war ja der härteste Verfolger auf der Strecke. Auch der hat null Chance gehabt. Natürlich auch viel mit dem Auto zu tun, aber im Großen und Ganzen war Lando Norris untouchable an diesem Wochenende. Top-Quali-Rennen, Start super umgesetzt, makellose Leistung und vor allem jetzt auch WM-Führung. 357 Punkte hat er jetzt auf dem Konto. Mhm. Ja, nur ein Punkt vor Piastri damit, der hat 356, 36 Punkte, hat dann sozusagen dahinter Verstappen den dritten Platz inne mit 321 Punkten. Und,
also auch Verstappen hat aufgeholt, ne? Der hatte vor dem Wochenende 40 Punkte Rückstand auf den WM-Ersten.
Ja,
auf den, genau. Auf die WM-Führung, ne? Ja. Jetzt sind es nochmal 36.
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall Zündstoff, aber Norris, wie gesagt, ist von, also hat einmal Piastri überholt jetzt in der WM und ist von Verstappen weggekommen aus seiner Sicht. Also das ist auf jeden Fall für ihn jetzt ein ganz viele Big Points gewesen sozusagen. Ja, und trotzdem wurde ausgebuht nach dem Rennen. Was war da los? Dabei ging es vermutlich darum, dass eben viele Zuschauer übel nahmen, dass er in Monza Punkte sozusagen geschenkt bekommen hat, so die Lesart der mexikanischen Fans anscheinend von seinem Teamkollegen Piastri. Wir erinnern uns, da gab es ja dann diesen Switch, nachdem Piastri den Boxenstopp als erstes machen konnte, Norris dann seinen bekommen hatte, was er ja auch so wollte und dann aber hinter Piastri rausgekommen ist und McLaren dann zurückgeswitcht hat, weil sie ihm vorher eben gesagt hatten, hey, also du kommst auf jeden Fall vor ihm raus, mach dir keine Gedanken, denn das war die Bedingung von Norris, dass eben Piastri den Boxenstopp machen durfte. So, und da wurde er dann fleißig ausgebuht. Es gibt noch eine zweite Theorie, dass es daran lag, dass er mal früher gesagt hatte, dass Max Verstappen keinen Teamkollegen haben soll, der oder hatte zu dem Zeitpunkt, der ihn fordert. Und das war zu dem Zeitpunkt Sergio Perez, ein Mexikaner, ja, und kann natürlich auch mit reinspielen.
Nachtragend, sehr nachtragend.
Ja, und er wurde ja das ganze Wochenende ausgebuht, ne? Also man hat es dann bei der Siegerehrung gehört oder bei den Interviews vor allem, aber es war schon das ganze Wochenende so, wenn der Norris in seinem McLaren durch das Stadion gefahren ist, dann gab es sehr viele Fans, war nicht die Mehrzahl, aber wirklich signifikant, die ihn ausgebuht haben. So sieht's aus. Und jetzt springen wir aber mal zur Renn-Action selber, denn gleich in der ersten Kurve, Dave, war einiges geboten.
Das stimmt auf jeden Fall. Ich würde trotzdem noch ganz gerne anfügen, dass Lando Norris diese ganzen Buhrufe natürlich sehr entspannt und nahezu, ja wirklich, wir haben ja getitelt Teflon Norris, ne?
Ja.
Das ist total an ihm abgeperlt. Er hat sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Er hat gegrinst. Er war eigentlich,
hat er gesagt, er kann gar nicht aufhören zu lachen, wenn Leute ihn ausbuhen, hat er wirklich so gesagt. Ne? Das macht ihm nichts aus.
Viva la Mexico oder Mexico hat er dann noch auf die Sektflasche geschrieben.
Viva Mexico, Autogramm. Nachdem er ausgebuht wurde, sehr deutlich. Also sehr positiver Typ, kann man ihm nur anrechnen, finde ich jetzt persönlich.
Ganz, ganz relaxed, ne? Und eigentlich menschliche Größe hat er da durchaus bewiesen.
Absolut,
sympathisch, ja. Kann man so machen, finde ich. Ja, auf jeden Fall hatte er definitiv gut lachen an diesem Wochenende oder nach diesem Wochenende. Und das ging eigentlich schon am Start los im Rennen. Ja, das Qualifying hast du ja ganz kurz schon angesprochen. Da war er sowieso untouchable, hat da mehrere sehr gute Runden hingelegt. Über das Qualifying sprechen wir dann aber in unserer nächsten Episode ausführlicher. Die Fahrernoten, da blicken wir, ihr kennt es, ja, im Detail so ein bisschen auf die Leistung aller 20 Piloten. Heute soll es wirklich um die Highlights gehen. Und ja, eines der Highlights für Lando Norris war dann sicher der Start. Er hat einen guten Start gehabt. Die längste Zufahrt zur ersten Kurve haben wir in Mexiko. Das ist eigentlich fast unmöglich, dem, ja, da die Pole Position zu verteidigen. In der Regel verliert der Pole Sitter da zumindest vorübergehend mal den ein oder anderen Platz. Lando Norris hat es hingebracht. Er hat sich klug positioniert. Er ist auf der Innenseite geblieben, hat dann seine ganzen Kontrahenten, die natürlich im Windschatten viel Momentum hatten, hat die nach außen gedrängt, mehr oder weniger. Und so kam es dann, dass vier Autos tatsächlich direkt an der Spitze in die erste Kurve reingegangen sind. Innen Lando Norris, der hat super gemacht, Kurve zugemacht, ist durchgefahren, ole ole. Daneben Charles Leclerc und Lewis Hamilton, die waren dann mehr oder weniger auf gleicher Höhe. Leclerc hat dann die erste Kurve schon mal nicht ganz bekommen, ist da durchs Gras gefahren. Und ganz außen war dann Max Verstappen. Der hatte als einziger übrigens in der Spitzengruppe die Mediums drauf. Alle anderen starteten auf Soft. Das war schon mal ein Nachteil. Ganz außen war die Strecke auch besonders staubig für Max Verstappen. Das war ein zweiter Nachteil. Und sein halbes Auto war auf dem Curb außen. Also er konnte die erste Kurve gar nicht ordentlich anbremsen. Dementsprechend ist auch er geradeaus gefahren und hat dann durchs Gras abgekürzt. Und es war echt knapp, wenn ihr euch da mal der Onboard angeschaut habt. Also es hat nicht viel gefehlt und er hätte wirklich die Bande berührt außen. Dann wäre sein Rennen vorbei gewesen. Also großes, großes Glück auf jeden Fall. Es gab da wirklich viel Tohuwabohu, als sich dann die ganzen Piloten, die Kurve abgekürzt haben, dann eingereiht haben wieder. Da lag plötzlich Charles Leclerc vorne. Der hat natürlich dann sofort Lando Norris vorbeigelassen. Aber nicht Lewis Hamilton, ja. Das war schon mal ein Moment, da konnte man schon mal ein bisschen die Augenbrauen hochziehen. Dass Ferrari da nichts unternehmen würde hinsichtlich so, hallo liebe Rennleitung, schaut doch mal, der Leclerc muss den Platz aber zurückgeben. Ist natürlich klar, wenn es unter Teamkollegen ist, aber als Lewis Hamilton hätte ich mich da ein bisschen verschaukelt gefühlt. Aber Lewis Hamilton hatte auch noch den Max Verstappen vor der Nase, der hat sich erstmal auf der 3 eingereiht. Hat ihn dann aber, so habe ich es zumindest interpretiert, Max Verstappen hat ihn ein paar Kurven später ohne großen Widerstand vorbeigelassen. Also letztendlich hat sich Max Verstappen dann auch wieder auf der 4 eingereiht. Ja. Trotzdem, obwohl er von der Strecke abgekommen ist, hat er dann de facto keinen Platz verloren. Genauso wie Leclerc, der hat sogar einen Platz gewonnen in beiden Fällen. Und das wurde schon vielfach auf Social Media kritisiert, hat die Rennleitung keine Strafe ausgesprochen. Ja, bin mir nicht ganz sicher, ob das so in Ordnung war. Natürlich gibt's immer die Maßgabe, nach dem Start in der ersten Runde drücken die Kommissare schon öfter mal ein Auge zu. Ist im Sinne des Racings eigentlich eine ganz gute Geschichte, aber explizit hier in Mexiko, ich weiß nicht, wie hast du es denn gesehen, mein Lieber? Bist du da auf Seiten der Rennleitung oder hättest du schon dir ein bisschen eine härtere Hand gewünscht und gesagt, komm, ihr habt euch einen Vorteil verschafft, Freunde, so geht's nicht.
Naja, also Russell zumindest hat ja da schon mit seiner Meckertirade angefangen. Ja, er war ja da schon auf 180, weil er der Meinung war, dass Verstappen sich da zumindest ihm gegenüber einen Vorteil verschafft hat. Am Ende hat er es sicher dann vor ihm eingereiht und das kann ich aus seiner Sicht schon verstehen. Ich bin auch der Meinung, dass Verstappen es fast wie kein Zweiter versteht, aus solchen Situationen dann das Maximum rauszuholen, ja, und es auch so auszusehen zu lassen, als ob es keine andere Alternative gegeben hätte, als rauszufahren. Mhm. Ich bin da aber grundsätzlich auf der Seite der Rennleitung. Es war für alle Beteiligten recht schwierig. Auch Max Verstappen hat da nicht viel Spielraum. Ne? Also es war so ein bisschen, ohne dass es so ausgegangen ist wie in Austin in Kurve 1 im Sprint, als da die Kettenreaktion mit Hülkenberg, Alonso und Piastri war, wo dann am Ende Piastri sich und seinen Teamkollegen rausgekegelt hat, Alonso noch dazu und Hülkenberg dann viele Plätze verloren hatte. Jetzt war es halt so, dass Leclerc und Hamilton mehr oder weniger sich beide keinen Platz lassen konnten und dann links außen noch Verstappen war, rechts Norris und da ist dann halt irgendwann dann auch die breiteste Strecke dann zu Ende. Und dann, wenn halt die Kurve 1 dann, auch wenn es lang dauert in Mexiko, dann da ist, dann müssen halt Entscheidungen getroffen werden, die sind dann halt in Bruchteilen von Sekunden zu treffen. Also das finde ich schon okay, bevor man da irgendwie zu krasse Strafen austeilt. Und ich glaube, Verstappen hat es im Endeffekt auch ganz gut gemanagt. Eine extra Info für euch auch nochmal hier, was vielleicht viele nicht wissen, Max Verstappen war tatsächlich der einzige Fahrer, der am Samstag im freien Training 3 einen Lauf mit vollem Tank absolviert hat. Und er war auch der einzige Fahrer, der am Freitag sowohl die Medium- als auch die Soft-Reifen mit Benzin im Auto gefahren hat. Also in Rennsimulationen im Klartext. Und dadurch war tatsächlich Verstappen und Red Bull das einzige Team, das eben in der Hinsicht die kompletten Informationen zu den Longruns mit den verschiedenen Reifenkombinationen hatte. Das hatte kein anderes Teamfahrer-Duo irgendwie in der Form ja rausrecherchiert und getestet. Das hat sicherlich geholfen, ne, bei dem ersten langen Medium-Stint von Max Verstappen, der ihn ja dann auch weit nach vorne gebracht hat, ne, mit seiner Strategie. Tatsache, kommen wir dann auch noch drauf, vor allem in den Fahrernoten. Also es lohnt sich da immer bei uns zu bleiben, gerne Abo dalassen, wenn euch sowas interessiert und ihr dann auch ein bisschen tiefer rein steuern wollt in die ganze Geschichte. Aber ich würde sagen, Dave, wir springen mal in Runde 6. Weil da sind die Kontroversen ja weitergegangen. Verstappen versus Hamilton, der große Klassiker aus 2021. Ist jetzt auch mal wieder am Start gewesen, ohne dass einer von beiden überrundet wurde. Meistens war es ja dann Hamilton.
Wir hatten alle Flashbacks.
Und man hat gesehen, es ist schon wieder so ein bisschen aufgeblitzt. Die beiden geben sich weiterhin Saures, obwohl es für Hamilton ja lange nicht um so viel geht. Für Verstappen tatsächlich weiterhin um ähnlich viel. Der ist ja noch voll im WM-Rennen. Aber was ist passiert? Also Runde 6, Verstappen startet einen Angriff auf Hamilton in Kurve 1. Ach, einmal kurz durchatmen. Wie schön ist das, dass das wieder passiert? Ich muss es ganz ehrlich sagen. Man muss gleichzeitig sagen, er ist weit hinten, bremst aber wahnsinnig spät, sticht innen rein, klassischer Verstappen-Move, Divebomb im Prinzip, dann gab es den Kontakt, war, muss man schon sagen, sehr rüdes Manöver, ich will jetzt nicht sagen unfair, aber wie gesagt, typischer Verstappen und Hamilton ist dann fast neben der Strecke gelandet. Dann in Kurve 2 liegt dann Hamilton innen, versucht um die Kurve zu kommen, gibt wiederum auf der anderen Seite ein wenig Platz für Verstappen, der gibt natürlich nicht nach, weicht aus Gras aus und verschafft sich damit einen Vorteil. Also auch da wieder Flashbacks zu 2021. Das hat mir gefühlt jedes Rennen oder jedes zweite in der ähnlichen Form. Ja, und dann zwei Kurven weiter, Zufahrt zu Kurve 4 dann. Hamilton mit mehr Momentum und eine Mercedes neben sich, bremst spät, will an Verstappen vorbei, verbremst sich dabei, kürzt durchs Gras ab. Er sagt, dass da auf der Linie, er war da nicht auf der Ideallinie bei dem Move. Er hat dann später damit begründet, dass da eben so gut wie kein Grip ist und dass es dann keine Alternative zu folgender Konsequenz dann gab. Es ist dann so gewesen, er hat sich, wie gesagt, verkalkuliert beim Bremsen oder hatte da eben keinen Grip, wie er gesagt hat, kürzt durchs Gras ab. Und dann aber der springende Punkt, statt über den asphaltierten Notausgang zu fahren, der da eben war, ist er übers Gras gefahren, hat die Position dann auch nicht zurückgegeben, hat damit schon mal zwei Dinge gemacht, die die Stewards nicht so gerne sehen, und hat dann eben sehr schnell eine 10-Sekunden-Strafe bekommen. Hat sich, kann man jetzt sagen, entweder selber dadurch das Rennen ruiniert oder die Steward-Entscheidung hat ihm das Rennen ruiniert. Könnt ihr uns auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Das hat ja tatsächlich sehr viele Meinungen dazu gegeben. Also Hamilton hat da seine Ansicht, Fred Vasseur hat seine Ansicht und ihr sicherlich auch. Ja, Frage ist, Dave, hätte es diesen Zweikampf in Kurve 4 überhaupt geben dürfen? Hätte Verstappen Hamilton nicht wieder vorbeilassen
das
müssen?
Ist es.
Das und ist hätte es Verstappen halt. Eine Strafe vielleicht verdient gehabt? Also viele, viele Fragezeichen in der Hinsicht.
Das ist der Kasus Knaxus an der Geschichte. Ja. Also eigentlich hätte Max Verstappen sich regelkonform verhalten, sage ich mal, und zwar umgehend. Dann hätte er den Hamilton vorbeigelassen und der hätte sich wahrscheinlich dann nicht verbremst und dann wäre die ganze Chose einfach nicht passiert. Ja. Aber natürlich waren beide dann voller Adrenalin. Ne? Zweikampf, vorher schon Kontakt gehabt jetzt hier, zwei, drei Kurven vorher. Da war Hamilton sicher überrascht, wollte aber auch nicht nachgeben. Er hatte auch nichts zu verlieren, hat natürlich vollkommen recht. Aber dann kürzt Max Verstappen ab, lässt ihn dann nicht passieren und daraufhin lief es dann halt einfach schief. Also ich meine, hartes Racing, schön und gut, aber eigentlich hätte Verstappen ihn da auch vorbeilassen müssen. Dann hätte ja Lewis Hamilton einfach wahrscheinlich ein gutes Rennen gehabt. So hat er dann 10 Sekunden Strafe aufgefasst und etliche Plätze verloren. Fred Vasseur war sich sicher, er wäre auf P4 ins Ziel gekommen oder hätte P4 erreichen können auf jeden Fall.
Das glaube ich aber auch, ja.
Und dem schließe ich mich auf jeden Fall auch an. Ja, ja, das wäre sicher drin gewesen von der Pace her. Und ich finde auch, Lewis Hamilton hat sehr staatsmännisch hingenommen, ja. Die Geschichte mit Leclerc direkt am Start, genauso wie jetzt hier eben mit Verstappen, ja. Er hat auch nicht aufgegeben, er hat's hingenommen, er hat sein Bestes gegeben und versucht, soweit es ging, dann nach vorne zu kommen. Ging dann halt natürlich nicht mehr allzu weit oder allzu viel, aber er hat den Kopf nicht hängen lassen. Das fand ich schon sehr, sehr imposant. Und, Freunde, wir haben euch natürlich auch gefragt, wie ihr denn diesen Vorfall gesehen habt. Das machen wir gelegentlich mal in unserem Community-Tab auf YouTube. Wenn ihr da mal rüberspringt, findet ihr lustige Sachen. Kurzer Werbemoment hier. Wenn ihr nämlich Bock habt, uns noch mehr zu unterstützen und eine Kanalmitgliedschaft sogar euch vorstellen könnt, dann seht ihr im Community-Tab nämlich noch zusätzliche Sachen, die wir nur an unsere lieben Kanalmitglieder posten. Manchmal Umfragen, manchmal ein bisschen behind the scenes. Es ist nicht so viel, wie wir gerne hätten. Wir machen aber da zukünftig noch ein bisschen mehr. Was es aber definitiv gibt für Kanalmitglieder, das ist unsere monatliche Community-Episode.
Die kommt jetzt auch bald wieder raus.
Ganz genau, der Monat endet. Also wenn ihr jetzt noch eine Kanalmitgliedschaft abschließt, kriegt ihr gleich das nächste Community-Video mit. Und zwar ist das, korrigiere mich Sebastian, ab der Stufe Renningenieur, meine ich, ne?
Ja.
Ja, sehr gut. Also, Werbung vorbei.
Teammanager? Ja.
Teammanager.
Ja.
Okay, also, Teammanager, Freunde. Werdet Teammanager, dann wird's richtig heiter hier bei uns. Anyway, wir haben euch gefragt, und zwar die ganze breite Öffentlichkeit in diesem Fall, nicht nur unsere engste Community, was ihr denn entschieden hättet bei diesem Zwischenfall, bei diesem Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Und 33% unserer Community haben gesagt, beide Piloten hätten gleich bestraft werden müssen in dieser Situation. Vermutlich, weil beide abgekürzt haben, könnte man argumentieren, klar. 22% sind der Meinung, keiner der beiden hat eine Strafe verdient. Das war einfach hartes Racing. 36% und damit eine Mehrheit ist der Meinung, dass nur Lewis Hamilton eine Strafe verdient hat. Schließlich hat der tatsächlich den asphaltierten Notausgang nicht genommen, wie es in den Event Notes immer drin steht, die Rennkommissare aussenden dann vor dem Rennwochenende. 9% sind der Meinung, dass Max Verstappen der Einzige ist, der sich da eine Strafe einfangen hätte dürfen in diesem Vorfall. Also ganz spannend, das gibt da nicht so ganz eindeutig ein klares Statement von euch. 36%, 33%, das sind keine klaren Mehrheiten, oder?
Nee, und ich glaube bei dem Vorfall am Ende dann mit Carlos Sainz, da scheiden sich auch die Geister, denn es gab das Virtual Safety Car. Am Schluss in der vorletzten Runde ist es dann zum Einsatz gekommen. Warum ist es rausgekommen? Wegen Carlos Sainz, der sich da selber ins Aus befördert hat. Und warum ist das so kontrovers gewesen? Naja, Max Verstappen, der hat sich über viele Runden sehr imposant an Charles Leclerc herangerobbt sozusagen. War dann in Schlagdistanz, wollte dann auch einen Angriff wagen. Und so wie wir Max Verstappen kennen, wäre der auch gekommen. Er war auch wirklich in Schlagdistanz und wollte sich dann eben Platz 2 von Charles Leclerc schnappen. Ja, und da hat sich dann der Carlos Sainz rausgedreht und das Virtual Safety Car wurde ausgerufen. Ja. Oscar Piastri übrigens, der hat ein ähnliches Schicksal erlitten, der war an Oli Behrmann dran, da ging es dann um Platz 4 und der hätte ihn dann wahrscheinlich auch überholen können. Viele Fans, die echauffieren sich jetzt eben über die Entscheidungen, die sahen oft, also so sieht man es in den Social Media Kommentarspalten, keine wirkliche Notwendigkeit für ein Virtual Safety Car, weil Carlos Sainz vermeintlich in Sicherheit stand. Aber Dave, das ist ja nicht alles, worum es bei dem Virtual Safety Car geht, wie du uns jetzt gleich erklären wirst. Denn so ja, es wäre unwahrscheinlich gewesen, dass da jemand in Carlos Sainz reinbrettert. Aber da gibt es noch ein paar andere Dinge zu beachten.
Tatsache. Also es war in der Stadionsektion ganz, ganz langsame Passage eigentlich, ne? Insofern relativ wenig Gefahr. Und ich habe heute sehr viel gelesen auf Social Media und viele Kommentare gesehen, die gesagt haben, ja, aber der Sainz hat sich doch dann selber schon hinter die Mauer da befördert, um den Marshals da die Arbeit zu erleichtern. Er war doch schon in Sicherheit. Warum VSC? Also er war nicht hinter der Mauer. Ja, seine Nase war so ein bisschen in dem Notausgang. Das Auto konnte offensichtlich nicht mehr ordentlich fahren. Er ist da hinten eingeschlagen. Ich glaube, die Achse war gebrochen oder so. Er hat sich versucht, dann eben in diesen Notausgang reinzuschleichen, aber es ist ihm nicht wirklich gelungen. Also drei Viertel des Autos mindestens standen noch weit heraus. Punkt 1, ja, und Punkt 2 ist, und der ist entscheidender, das Auto hat angefangen zu brennen. Es hat zumindest hinten raus gequalmt und spätestens das war dann für die Rennleitung das Signal, so wir müssen VSC aussprechen, wir müssen sofort was machen. Eine gelbe Flagge hätte es aber vielleicht auch getan, ja, also zumindest doppelt geschwenkte an dieser Stelle, dann hätten wir an allen anderen Stellen der Rennstrecke vielleicht noch Angriffe gesehen, ja, sowohl eben von Verstappen als auch von Piastri und das ein oder andere Duell lief auch noch. Bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob es wirklich ein VSC hätte sein müssen. Ja, die Situation war gefährlich. Man hätte das halt lokal irgendwie neutralisieren können dann an dieser Stelle, damit die Marshals da eben in Ruhe arbeiten können. Naja, ich bin mir aber sicher, es gibt da klare Richtlinien, die besagen, dass es in so einer Situation, ne, wenn es qualmt und brennt, dann zwingend notwendig ist, ein VSC eben rauszuschicken oder auszusenden sozusagen. Und ja, dementsprechend mussten dann alle Piloten, die noch im Rennen waren, deutlich, deutlich langsamer machen. Und kurz vor dem Ende des Rennens wurde dann ja doch nochmal die grüne Flagge geschwenkt. Es ging dann weiter, aber dann war der Drops natürlich schon gelutscht. Es gab keine richtige Möglichkeit mehr für einen Angriff, weder von Piastri noch von Verstappen. Und das ist richtig schade, weil auf diese zwei Duelle oder auf diese zwei Angriffe hat sich ja letztendlich das letzte Renndrittel so ein bisschen zugespitzt. Ne? Ja. Wir haben gewartet, boah, schaffen die es noch wirklich aufzuholen? Ja, sie haben es geschafft und es hätte in der vorletzten Runde oder ab der vorletzten Runde dann gereicht, um Angriffe zu fahren. Und genau zu dem Zeitpunkt kam dann das VSC. Das war richtig, richtig schade. Im Kern aber wahrscheinlich A, regelkonform und B, sicher ist sicher, die bessere Variante, denke ich.
Ich fand auch tatsächlich in der Pressekonferenz nach dem Rennen auch ziemlich interessant. Max Verstappen hat es sehr, sehr entspannt genommen, hat auch mal gesagt, dann auf die Frage, ob ihn das jetzt ärgern würde, dass ihm da sozusagen die Chance genommen wurde, hat er gesagt, naja, nee, eigentlich ist es nicht so schlimm, denn das Virtual Safety Car hat ihm auch das ein oder andere Mal schon Punkte beschert, also von daher ist alles entspannt.
Abu Dhabi 21, hust, hust.
Kann man natürlich dann sehr, sehr locker dann sehen, wenn man dann, darauf wollte er wahrscheinlich darüber hinaus auch schon mal Weltmeister deswegen geworden ist, oder zumindest halt dann in der letzten entscheidenden Szene, also er hat es natürlich verdient und er ist eine grandiose Saison gefahren, das soll das jetzt überhaupt nicht bedeuten in die Richtung, aber ja, hat auf jeden Fall die Ruhe weg. Das sind die, ja, die entspannte Ruhe eines viermaligen Weltmeisters, der immer noch fünfmaliger und so vor allem fünfmal hintereinander werden kann dieses Jahr. Also das sieht der gute Max ganz entspannt. Und wenn wir gerade schon mal bei solchen Entscheidungen sind, also ihr habt ja gemerkt, es ist alles nicht ganz so offensichtlich manchmal, wie man es eben sieht. Zum Beispiel auch bei diesen Regenrennen, wo dann immer es heißt, ja, die können doch sehen und so weiter und so fort. Habe ich auch mal was gehört, wenn was doch passieren sollte, ja, dann muss zum Beispiel auch der Helikopter, wenn man bei einer Strecke ist, und das ist bei den klassischen Rennstrecken so der Fall, die sind nicht nah an der Stadt dran, wo man dann mit einem Krankenwagen dann sozusagen ins Krankenhaus fahren kann, sondern muss ein Helikopter fliegen, sonst schaffst du es nicht rechtzeitig, wenn was Schlimmes passiert ist. Und der muss freie Sicht haben. Und bei Helikoptern ist sowas sau wichtig. Ja. Und wenn es da wirklich schüttet ohne Ende, ist das ein zusätzliches Risiko. Und da gibt es dann eben ganz klare Regularien und Abläufe, Prozesse, wie etwas abzulaufen hat. Ja. Und so ein bisschen ist das jetzt hier in dem Fall bei Sainz in abgeschwächter Form auch gewesen. Man hat nicht immer die hundertprozentige Übersicht als Rennleitung. Klar, es sind inzwischen überall Kameras und so und auch die Sensoren in den Autos, die sagen dann, oh, pass mal auf, hier brennt's oder keine Ahnung. Man muss natürlich erstmal auf Nummer sicher gehen, wenn dann mal irgendwas übersehen wird oder halt schlampig gearbeitet wird und dann passiert was, dann sagen wieder alle, na, da haben sie nicht richtig gearbeitet oder hätte ein Leben gerettet werden können im schlimmsten Fall und so weiter und so fort. Und wenn wir schon mal bei solchen Sachen sind, und es gab noch eine andere Geschichte, wo die Marshals in Gefahr tatsächlich unmittelbar waren. Sprechen wir doch gleich mal über Liam Lawson, Dave. Na. Zwei Streckenposten waren involviert und die FIA untersucht es natürlich jetzt auch noch weiterhin, denn das war wirklich gar nicht mal so unknapp, würde ich sagen. Was war passiert? In der Nähe von Kurve 3 sind zwei Streckenposten darum gegeistert, die Trümmerteile aufgesammelt haben. Ja. Da ist der Liam Lawson bei doppelt geschwenkten Flaggen doch etwas unvorbereitet reingefahren und das hätte böse ausgehen können.
Ja, es war nur ein bisschen anders. Liam Lawson ist ja mit dem Williams, ich glaube mit Alex Albon, direkt am Start aneinander geraten. Und da lagen dann in der Nähe von Kurve 3 irgendwelche Trümmer rum von den beiden. Es lagen aber auch in Kurve 1 Trümmer und um die ging es dann tatsächlich in diesem Fall. Da gab es dann erstmal eine Ansage, da liegen Trümmer, Freunde, alle Marshals in der Nähe bitte in Bereitschaft. Also hört mal hin, ja, gleich kommt ein Kommando, dann könnt ihr auf die Strecke rennen und das wegräumen. Man hat dann gewartet in der Rennleitung, bis das ganze Feld vorbeigezogen ist. Dann hat man ja ungefähr eine Minute, Minute 20 oder so Zeit, bis das Feld dann wiederkommt. Ja. Diese Minute hätten die Streckenposten theoretisch nutzen können, um die Trümmer da aufzuräumen. Aber die Rennleitung hat geistesgegenwärtig bemerkt, dass Liam Lawson dann eben, ich glaube, Runde 2, 3, Irgendwie Runde 3 war es, glaube ich, genau. Kam er dann an die Boxen, um sich, glaube ich, eine neue Nase zu holen. Ja. Irgendetwas, so neue Reifen natürlich. Er hat sein Auto da beschädigt direkt am Start und es ging wohl nicht weiter. Die Rennleitung hat es bemerkt und dann gesagt, Freunde der Sonne, lauft da mal nicht auf die Strecke, da kommt noch einer. Das haben aber diese zwei Streckenmarschalls, um die es da jetzt geht, aus irgendwelchen Gründen nicht mitbekommen. Also Misskommunikation, Missverständnis. Der Befehl zum Betreten der Strecke wurde explizit zurückgenommen von der Rennleitung, ja. Trotzdem sind die zwei dann da auf einmal rumgerannt, haben die Trümmer aufgesammelt und Liam Lawson ist dann natürlich aus der Box mit Schmackes rausgefahren gekommen, biegt da in Kurve 1 ein und plötzlich laufen da zwei Typen auf der Strecke rum. Er ist natürlich komplett erschrocken, hat gemeint, was zur Hölle ist hier los? Ja, ich hätte die beinahe umgenietet hier. Ich hätte die töten können, hat er ja wortwörtlich gesagt, ja, und es hat nicht viel gefehlt. Ich habe mittlerweile auch ziemlich viele Handyaufnahmen gesehen von irgendwelchen Fans aus diversen Blickwinkeln, von diversen Tribünen und puh, je nach Blickwinkel sah das richtig knapp aus. Meine Güte. Also übles Ding auf jeden Fall, da muss die FIA weiter untersuchen, um sowas in Zukunft zu vermeiden. Das tun sie aber auch und ja, ich hoffe, wir sehen sowas nie wieder.
Ja, also da gab es in der Vergangenheit in der Formel 1 Historie auch schon viel schlimmere Situationen. Das will man nicht wiedersehen. Und es ist ja schon viel besser geworden, wenn ich mir überlege, also in den 80ern teilweise, das sind Autos wirklich komplett ausgebrannt, so 2 Meter neben der Rennstrecke irgendwie, haben da so vor sich hingekokelt und die, keine Ahnung, die Marshalls waren da in Shorts gestanden, haben da irgendwie noch versucht, Sachen irgendwie zu machen, während da die Leute einfach Vollgas vorbeigefahren sind, ja, also absolute Madness. Sind wir schon viel weiter, aber wie man sieht, da gibt es immer noch einiges zu tun, ja, es ist noch nicht perfekt.
Es gibt immer was zu tun. Enden wir doch mal auf einer positiven Note.
Genau,
haben wir uns jetzt. Folge ist demnächst voll, wir haben noch zum Schluss noch schöne Sachen,
genau. Ja, einmal kann man festhalten, die Strategen, die hatten auch gut zu tun, nicht nur die Marshalls, und das war für uns Zuschauer natürlich super schön, denn ein George Russell, der hätte nicht immer nur schimpfen müssen bei dem Rennen, ja, der hätte sich wahrscheinlich auch gefreut, weil er hat sich ja ein bisschen drüber aufgeregt zuletzt, dass es keine richtigen Zweistopprennen mehr gibt in der Formel 1, dass ich gar nicht mehr erinnern kann, wann das letzte war. Ja, jetzt hat er direkt eins bekommen, ja. Also sein Wunsch ist direkt in Erfüllung gegangen, einige waren auf Zweistops unterwegs. Ob das so gut war, werden wir tatsächlich dann in den Fahrernoten ein bisschen weiter sozusagen herausarbeiten. Ja, aber durch die unterschiedlichen Reifenzustände gab es dann echt ein munteres Rennen mit vielen Zweikämpfen und auch Überholmanövern. Man höre und staune, ja. Also es war in Mexiko ja auch nicht immer so der Fall. Ja. Fand ich ehrlich gesagt wirklich cool. Also insgesamt war ich schon sehr zufrieden mit dem Rennwochenende und mit dem Rennen insbesondere.
Ja, auf jeden Fall. Es war auch echt überraschend, weil Mexiko war die letzten Jahre schon immer eher Richtung Prozession, Einstopp und es passierte nicht viel. Aber dieses Rennen hat richtig, richtig Spaß gemacht und wir können keine Highlights-Episode zum Mexiko Grand Prix 2025 machen, ohne natürlich einen Namen zu nennen. Deswegen machen wir das abschließend jetzt ja auch noch. Oli Behrmann war nicht nur Driver of the Day, sondern auch wirklich, ich glaube, für uns der Mann des Rennwochenendes, neben Lando Norris vielleicht, ja, aus offensichtlichen Gründen bei Norris, aber Oli Behrmann war wirklich eine große Überraschung. Er hat sich schon wieder sehr gut qualifiziert, war jetzt, glaube ich, der 3. Einzug ins Q3 hintereinander, wenn mich nicht alles täuscht. Und im Rennen, na, hat er sich sehr gut am Start verhalten, ist da sehr gut durchgekommen, lag, glaube ich, schon auf P6. Und hat dann tatsächlich noch profitieren können von dem ganzen Getümmel, hat sich einfach mal mit Max Verstappen angelegt und gewonnen. Ne? Er hat Max Verstappen auf der Strecke fair überholt in einem Haas, Leute, das müsst ihr euch mal geben. Ja? Er hat selber zugegeben, nachher ihm schlotteten da die Knie und er hatte echt allergrößte Mühe, da seine Nerven zu behalten, aber er hat es einfach durchgezogen. Und lag zwischenzeitlich oder sehr lange sogar auf Podiumskurs, ja, war ganz lange auf P3 unterwegs und hat sich dann aber so ein bisschen mit reinziehen lassen als, oh Gott, wer war es denn? Ich glaube, Antonelli hat angefangen mit dem zweiten Stopp dann irgendwann. Antonelli ist ganz früh reingekommen in Runde 22 zu seinem ersten Stopp.
Ja, Piastri, genau. Behrmann, Russell, Hamilton sind alle ganz direkt gefolgt. Genau. Ja.
In Runde 47 ging es dann los, wie die Lemminge sind sie da einer hinter dem anderen abgebogen.
Wollte jeder einen covern, ne? Dann
Genau. Sobald einer anfängt, müssen die anderen halt nachziehen, ne? Weil sonst Undercut-Gefahr und so weiter. Und ja, da hat er letztendlich eine Chance, eine kleine Chance aufs Podium verloren, aber ja, hätte er wahrscheinlich nicht holen können. P4 war, glaube ich, das Maximum und er war auch super, super glücklich. Ganz tolle Bilder am Ende, wurde er dann natürlich interviewt in diesem Media Pen, wie das da so schön heißt. Und er hatte so im Augenwinkel seine Eltern gesehen, die waren beide auch da und die Eltern wurden auch, glaube ich, interviewt oder so und hatten Tränen in den Augen. Die waren natürlich überglücklich und Olli Bäumen selber wurde noch ganz emotional. Also ganz, ganz tolle Bilder, super Momente und nicht zu Unrecht, glaube ich. Ich habe Olli Bäumen in den A-Tier gewählt bei unserer großen Episode, wo wir uns alle 20 aktuellen Fahrer mal vorgenommen haben und ihr Potenzial mal bewertet haben.
Ja.
Ganz spannende Folge, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal rein. Sebastian verlinkt euch die hier oben.
Yes.
Also, Olli Bäumen, A-Tier, Freunde, ihr habt es von mir gehört und ich denke, in Mexiko hat das auch bestätigt. Wenn er sowas abrufen kann, regelmäßig und fehlerfrei, dann wird er noch ein ganz, ganz großer. Das hat richtig Spaß gemacht.
Ja, und vor allem darf man nicht vergessen, wenn Olli Bäumen vielleicht ausgeschieden wäre und Ocon dann seinen Platz 9 geholt hätte, hätte jeder auch gesagt, hey, Ocon ist in die Punkte gefallen im Haas. Mhm. Das ist schon gut. Also das zeigt auch, wie toll Bäumen wirklich unterwegs war. Und es war ja jetzt nicht so, dass er da per Zufall irgendwie gelandet ist. Hamilton hat sich da so ein bisschen ausgeschossen, aber ich glaube, auch das wäre nicht komplett in Stein gemeißelt gewesen, dass Hamilton Platz 4 sich reingefahren hätte. Also Bäumen hat eine sehr gute Rolle gespielt in dem ganzen Ding.
Auf jeden Fall. Sehr gut.
Dann machen wir jetzt den Cut. Dann schaut gerne dann in den Fahrernoten rein. Die kommen dann morgen oder übermorgen spätestens. Und dann gehen wir das Ganze nochmal ganzheitlicher und viel ausführlicher durch. In dem Sinne, danke, dass ihr dabei seid und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für eure Lebenszeit, Freunde. Mehr Formel 1 ist mir gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.